Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Insgesamt ein sehr wilder Spieltag in Frankreich, muss man sagen. Einige überraschende Ergebnisse, die man in der Form nicht erwartet hätte, in allen Ligen, die ich in diesem Podcast zusammenfasse. Aber fangen wir einfach mal an in der Top 14. Castres gegen Montpellier, zwei der drei besten Serien im französischen Rugby aktuell. Naja, die Serie von Massy ist ja gerissen, also die zwei besten Serien im französischen Rugby aktuell, wobei auch das stimmt nicht. Die Frauen von Toulouse haben eine sehr spektakuläre Serie am Laufen, aber in der ersten Liga. Castres hier seit über einem Jahr ungeschlagen zu Hause, beziehungsweise in der Liga im europäischen Wettbewerb haben sie natürlich verloren, aber in der Liga seit über einem Jahr ungeschlagen zu Hause. Montpellier 10 Spiele in Folge ohne Niederlage, davon 9 Siege und nur dieses eine glückliche, unglückliche, je nach Perspektive, unentschieden in Brief und auch bis jetzt in jedem Spiel mindestens einen Punkt geholt. Also selbst die Spiele, die sie davor verloren hatten, dort haben sie zumindest immer einen Defensivbonus geholt. Dieses Mal 25-9 verloren in Castres. Also auch diese Serie ist gerissen und auch die andere nach 10 Spielen endlich mal wieder eine Niederlage. Konnte ja auch nicht ewig weitergehen. Man hat auch ein wenig rotiert, um ganz fair zu sein. Unter anderem auf der 10 mit Louis Fourson-Bourdet, der letzte Saison 3 Spiele auf der 10 gestartet hat, schon nachdem die beiden ersten Wahlen, Aaron Kroon und Hunter Pollard, verletzt waren. Nee, Aaron Kroon war doch schon nicht mehr da. Wer war denn der andere? Naja, auf jeden Fall die ersten beiden Verbinder verletzt waren, durfte er 3 Spiele ran, bevor er sich dann auch das Kreuzband gerissen hat. War ja einer der Gründe für die unglaublich schlechte Saison, letzte Saison von Montpellier, auch wenn da vieles nicht gestimmt hat, aber unter anderem eben auch, dass man keinen Zehner mehr hatte. Anthony Boutier, der Fullback, musste ja dann auf der 10 oft ran. Aber gut. Das ist ja jetzt schon ein wenig her. Auch diese Saison ist man da, diese Saison ist man da deutlich besser aufgestellt. Das hat sich auch gezeigt. Aber vor den ganzen Nachholspielen jetzt im März hat man entschieden, diesen Trip gegen einen, sagen wir mal doch, Angstgegner, der Castres von Montpellier ja doch ist, ein wenig zu schonen. Ist eine interessante Rivalität. Auf der einen Seite, glaube ich, ist das schon ein Spiel, das vor dem viele oder es immer sehr heiß antizipiert ist. Ist ja doch, Castres hat Montpellier einige empfindliche Heimniederlagen in wichtigen Spielen zugefügt in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite gibt es jedes Jahr diese sogenannte Défi des Six, die Herausforderung der Fans oder an die Fans, wo dann immer eine große Gruppe von Fans die Strecke zwischen Montpellier und Castres mit dem Fahrrad zurücklegt, was keine gigantische Distanz ist, sagen wir es mal so. Es ist mit dem Auto ist es in kurzer Zeit machbar, innerhalb von, naja, ich will nicht lügen, 70 Minuten, vielleicht etwas mehr, 80. Mit dem Fahrrad ist es dann doch ein bisschen mehr. 80 Minuten? Naja, ungefähr. Doch, kommt schon hin. Kommt drauf an, wo man, ach nee, ist ja länger. 80 Minuten bis Toulouse und Castres ist ja noch ein Stück abseits davon. Muss man von der Hauptautobahn runter, obwohl es ein bisschen vor Toulouse ist, aus Montpellier-Sicht. Naja, ist ja auch egal. Aber da ist immer sehr heiß antizipiert, dieses Spiel. Dass das jetzt so ausgegangen ist in der Form, trotz der roten Karte für Logagi in der 38. Minute, also Castres hat wirklich, hat 42 Minuten in Unterzahl gespielt, dachte man dann, ja, okay, das wird Montpellier dann ja jetzt packen. Haben sich das wohl auch in der Halbzeitpause, wenn sie sich das zurechtgelegt haben. Das Ganze mussten sie dann schnell wieder über den Haufen werfen. Der Versuch von Oreda Pieta in der 42. Minute direkt aus dem Konter raus. Und Oreda Pieta, da hatte dann einen relativ einfachen Weg, nachdem ihm da der Versuch auf dem Silbertablett serviert wurde. Jede Serie muss mal reißen, egal wie schön sie ist. Montpellier weiter auf dem zweiten Platz, 2 Spiele weniger als Lyon auf dem dritten, 1 Spiel weniger als Montpellier auf dem ersten und nur 1 Punkt weniger als Bordeaux. Denke, da kann man trotzdem mit zufrieden sein insgesamt. Da ist noch viel Raum, viel Luft nach oben. Machen wir weiter zu einem Verein, der nicht mehr viel Luft hat. Oder kommen wir weiter zu einem Verein, der nicht mehr viel Luft hat. Biarritz. 17-45 haben sie gegen Toulon verloren. Toulon mit Offensivbonus gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Biarritz ja auf dem letzten Platz. Toulon waren vor dem Spieltag auf dem drittletzten Tabellenplatz oder sind immer noch auf dem drittletzten Tabellenplatz. Auch wenn sie natürlich zwei Spiele weniger haben als alle anderen Konkurrenten. Aber nur ein Punkt weniger als Brief. 2 Punkte mehr als Perpignan aktuell. Man ist also definitiv trotz dieser 2 Nachholspiele weniger noch ganz tief unten drin. Umso wichtiger dieser Sieg gegen Biarritz. Für Biarritz dürfte die Saison damit gelaufen sein. 10 Punkte weniger als Perpignan auf Platz 13. 12 Punkte weniger als Perpignan, als Toulon und 13 Punkte weniger als Brief. Trotz vollständiger Spielzahl, das dürfte gelaufen sein. Man verliert hier jetzt so langsam auch schon den Kern der Mannschaft. Stephen Armitage wird wohl in Rente gehen. Das hat er so ein bisschen verlauten lassen. Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass er nochmal ein Jahr ranhängt, aber er hat ja auch schon ein gewisses Alter erreicht. Gavin Stark hat ja schon eine neue Unax unterschrieben. Unter der Woche wurde dann bekannt, dass Pierre Blanc und Mathieu Irigoyen wohl bei Stade Français unterschrieben haben, auch wenn der gute Herr Aldiger das bestreitet wie immer. Aber es fällt mir schwer, diesen Mann noch ernst zu nehmen. Der Mann ist ja mehr auf Twitter am Pöbeln als ist ja sehr unsympathisch halt Mann, muss ich sagen. Sehr, sehr unsympathischer Mensch. Hat mir den Verein, ich war ja ursprünglich eigentlich ganz angetan von dem Aufstieg, aber der Mann hat mir da echt viel ruiniert an Freude an dem Verein. Aber gut, es ist wie es ist. Er muss ja auch seinen Job machen. Aber ich würde mir wünschen, dass er den Job ein wenig sympathischer ausfüllen würde, weil das ganze Konstrukt finde ich schon schwierig. Ein Kanada lebender Franzose, der den Verein über eine Aktiengesellschaft oder ein Holding in Hongkong besitzt und sich dann darüber aufregt, dass das Rathaus nicht bereit ist, ihm seine Infrastruktur und sein Stadion und sein Trainingsgelände für Lau neu zu bauen und auszubauen und ihm Hotel zu bauen und Tennisplätze, die er auch gerne gehabt hätte, ihm sein Geschäft quasi aufbauen, weil er sagt, er will ja das Hotel und er will die Tennisplätze, weil so anders kann, allein mit Ticket und Fernsehgeldern kann er den Verein ja nicht oben halten. Er braucht was anderes, er braucht mehr, er braucht Hotels und Tennisplätze und ein neues Trainingsgelände und. Aber das will er natürlich nicht selber bezahlen. Das soll die öffentliche Hand machen. Und da wird gepöbelt und, naja. Gut, das Thema haben wir ja schon so oft durchgekaut, aber es ist, Bordeaux hat diese Probleme nicht. Nicht, weil sie so viele Gelder aus öffentlicher Hand bekommen, sondern einfach, weil es läuft. Gegen Po sogar 30.000 Menschen im Stadion, das ist überraschend gut. Po ja der bestsupportete Verein Europas und der Welt. Die meisten, beziehungsweise den größten Zuschauerschnitt der Welt. Das ist nicht überraschend so offensiv und gut, wie sie normalerweise spielen, aber das ist echt ins Haken gekommen. Kaum mehr ein Versuch aus kontrolliertem, konstruierten Spiel, sondern wenn überhaupt, dann nur noch aus Kontern oder Interceptions. Aber offensiv läuft da aktuell sehr wenig. Diese 16-23 Niederlage gegen Po ist überraschend, muss man sagen. Po sind natürlich keine schlechte Mannschaft. Und Bordeaux fehlt nach wie vor natürlich gerade die Achse um Lucu und Jalibert, die ja doch viel des Spiels ausgemacht haben. Jalibert sollte eigentlich spielen, musste dann aber kurz vor Anpfiff während des Aufwärms dann doch zurückziehen. Stattdessen Tranduc, der, sag mal, als natürlich kein schlechter Spieler ist, aber eben A, ein anderer Spielertyp und B, nicht unbedingt das Niveau eines Jalibert hat. Sie sind noch Tabellenführer, natürlich Bordeaux, aber ja, das ist natürlich eine Sache, die hätten vor so einer Kulisse gegen den Gegner muss da eigentlich mehr kommen, ob nun mit Erstbesetzung oder nicht. Aber gut, es ist wie es ist. Für Pro natürlich sehr wichtige Punkte, ein sehr wichtiger Sieg, auch für Selbstbewusstsein, nachdem man ja letzte Woche schon wieder zu Hause verloren hat, musste dann eben jetzt dieser Auswärtssieg her, den haben sie geholt, das ist sehr schön. Natürlich spielt man in dieser Saison trotzdem eher gegen den Abstieg als um eine Qualifikation für die Playoffs, aber es sind positive Zeichen, sagen wir es mal so. La Rochelle hat mit Offensivbonus gegen Brief gewonnen, 41-15, das Spiel war nicht mal so knapp, Halbzeitstand war 32-3, das heißt in der zweiten Halbzeit, als dann Brief noch die anderen zwei Versuche gelegt hat, war das Spiel eigentlich schon gelaufen. La Rochelle hat dann nur noch genug gemacht, um den Offensivbonus halten zu können, damit auf dem 6. Platz mit einem Spiel weniger, insgesamt also vollkommen in Ordnung. USAP Perpignan hat genau einen Monat, nachdem sie 36-13 gegen den amtierenden Meister Toulouse gewonnen haben, wieder ein großes Ergebnis rausgeholt, 34-13 gegen Racing, die sicherlich auch nicht in Bestbesetzung angetreten sind, aber immer noch mit einer sehr guten Besetzung. Das ist jetzt gerade so eine B-Mannschaft gewesen. Das ist ein sehr starkes Ergebnis, was Üsküp da rausgeholt hat. Diese zwei Versuche in der ersten Halbzeit, die sehr schön herausgespielt waren. Erst vom Maul weg der Versuch von Lamb, dann direkt nach Ankick im Gegenangriff, dann der nächste Versuch und dann noch der dritte sehr schöne Versuch von Bautista Delgui. Kann man echt nicht sagen. Es war ein sehr schönes Spiel, sehr offenes Spiel, was Üsküp gespielt hat. Verteidigung war auch anständig. Singen, ja, sie haben keine starke Verteidigung aktuell. Was kassierte Punkte angeht, auf Rang 10 der Liga, das ist schon mau für ein Top-Team oder für ein Team mit Top-Team-Anspruch. Für Üsküp natürlich unglaublich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Hat man definitiv, also ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, 6 Spiele vor Ende mit 10 Punkten Vorsprung. Es sei denn, es läuft noch sehr viel schief, hat man mindestens den Relegationsplatz sicher. Der direkte Abstieg ist, denke ich, unwahrscheinlich damit. Ist natürlich immer noch, auch ein Relegationsplatz ist nicht doll. Da möchte man natürlich trotzdem mehr haben, aber das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt, weil zumal, wie gesagt, Toulon hat nur 2 Punkte Vorsprung, wenn auch mit 2 Spielen weniger. Aber Brive hat nur 3 Punkte Vorsprung. Also ein Sieg quasi gegen Brive, gegen die man ja noch zu Hause spielen müsste, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, gegen die haben sie noch nicht zu Hause gespielt. Also da ist definitiv noch eine ganze Menge drin. Und solche Erfolgserlebnisse in so einem Spiel, das ist dann natürlich schon stark. Clermont hat 25-16 gegen Lyon gewonnen. Kann man jetzt von halten, was man möchte. Erst der Versuch von, ich habe vergessen, von wem der Versuch war. Ich guck mal kurz nach. Kurz vor Ende von, der Penalty von Morgan Parra, genau so rum war es. Der Kickoff von Lyon, der Penalty zum 22:16 und dann der Kickoff. Eine gute Verteidigungssequenz, nachdem man erst weit weggekickt hat und dann einfach wieder den Ball ganz weit nach hinten fast mit der Sirene. Und Léo Berdeux verspringt da der Ball auf der eigenen Linie und Jean-Pascal Barak kann ihn sich schnappen. War ein spektakulär komischer Versuch, ein sehr bitterer Fehler. Gut, sie waren auch vorher nicht, vorher hatten sie auch nichts. Sie hatten noch die Chance zu siegen, aber auch einen Defensivbonus hatten sie vorher nicht. Das war eine solide Leistung von Clermont, die sicherlich nicht gut gespielt haben. Also es war jetzt nicht, dass man sagt, boah, das war eine klasse Leistung. Es war eine solide Leistung, es war eine solidarische Leistung, es war ein super Teamspiel. Man hat gesehen, dass alle gekämpft haben, man hat gesehen, dass alle wirklich alles gegeben haben. Und dann ist dann eben auch in der individuellen Klasse genug da, um diesen Sieg gegen ein anderes gutes Top-Team rauszuholen. Aber man kann jetzt nicht davon reden, dass es wirklich ein gutes Spiel von Clermont war. War ein guter Kampf von Clermont, aber kein gutes Spiel. Aber gut, auch das ist ja im Rugby nicht unbedingt verkehrt. Man kann damit noch gewisse Hoffnungen wahren, vielleicht auf den 6. Platz vorrutschen zu können, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Aber theoretisch bleibt es damit möglich. Und dann das Klassiko, einen knappen Monat, nachdem man das Hinspiel erst nachgeholt hatte. Stade Français gegen Toulouse. Stade Français, Stade Toulousain, zwei der traditionellen großen Vereine im französischen Rugby, auch wenn davon aktuell ja nur einer groß ist, nämlich Toulouse, die das Spiel allerdings verloren haben nach einem katastrophalen Auftakt, 8:0 innerhalb von wenigen Minuten, von nicht mal 10 Minuten, die sie da hinten lagen auf den Sonntagabend. Und ja, ich meine, das Ende des Spiels dann in der 80. Minute, wo es 16-16 steht und Stade Français aus der eigenen Hälfte, fast aus der eigenen 22, einen Angriff starten und mit einem bärenstarken Versuch von Lamapi dann noch diesen 23-16-Sieg rausholen. Das war schon gut. Die beiden sind damit jetzt Tabellennachbarn. Auf Platz 7 und 8, das hätte vor einer Weile auch niemand gedacht. Toulouse nur noch auf dem 7. Platz, nachdem sie die Saison ja wirklich mit einer spektakulären Serie auf dem 1. Platz fortgesetzt hatten. Aber wo man natürlich schon gemerkt hat, okay, da funktioniert einiges nicht oder nicht so, wie es sollte. Und seitdem ja diese Serie von 6 Niederlagen letzte Woche dann erst in Bordeaux gestoppt oder gegen Bordeaux gestoppt zu Hause im eigenen Stadion, aber ohne wirklich zu überzeugen. Und jetzt diese Niederlage in Paris ist dann eigentlich nur die logische Konsequenz. Das ist jetzt keine Überraschung, ist die logische Konsequenz, aber enttäuschend ist es natürlich trotzdem. So, machen wir weiter mit der Pro D2, mit einem wirklich schönen Donnerstagsspiel, das wir hatten. Provence Rugby gegen Bayonne, 46-29. Da sind alle Freunde von Offensiv-Rugby sehr auf ihre Kosten gekommen. Überraschendes Ergebnis. Provence Rugby natürlich schon kein schlechter Kader an sich, aber insgesamt dann doch öfter enttäuschend als überzeugend. Bayern, die auch an sich kein so schlechtes Spiel gemacht haben, aber dann insgesamt dann doch zu wenig gezeigt haben, um jetzt sagen zu können, das ist ein unglückliches Ergebnis, ist es überhaupt nicht. Das war eine sehr überzeugende Leistung von Provence Rugby. Bayern halt immer noch gut genug, um Provence den Offensivbonus zu nehmen, aber ja, es ist, wenn man weiter dieser Aufstiegskandidat oder Aufstiegsfavorit sein möchte, muss man sich so langsam echt zusammenreißen, weil nach aktuellem Stand, sie sind nur Dritter, müssten sie im Halbfinale auswärts ran und auswärts war man diese Saison nicht doll. Da muss also noch ein bisschen was kommen, wenn man wirklich ins Finale kommen möchte, wenn man wirklich aufsteigen möchte, dann ist da noch ein bisschen Arbeit zu tun, auch egal wie oft sie jetzt gesagt haben, dass sie, ja, sie haben jetzt ihre Lektion gelernt und sie sind jetzt ein bisschen bodenständiger und hat man bis jetzt nicht wirklich gesehen. Aber gut, da ist noch Luft nach oben, aber ich meine auf der anderen Seite, vielleicht ist das dann doch wieder der Rugby-Romantiker in mir. Es ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich oder nicht, zumindest nicht unmöglich, dass die beiden doch wieder im Relegationsspiel aufeinandertreffen. Das wäre doch auch was. Möchte sie es nur schon mal erwähnt haben, vielleicht wäre das ja doch eine schöne Sache, falls sie das Finale, aber dafür müssten sie halt trotzdem ins Finale kommen. Ja, das ist ja, und Biarritz muss noch ein bisschen was machen. Aber prinzipiell ist es möglich. Und das wäre doch schön. Naja, Colomiers hat 16-12 gegen Béziers gewonnen in der zweiten Halbzeit bei sehr, sehr mauen Witterungsbedingungen noch das Spiel gedreht, nachdem Béziers einen umstrittenen Versuch in der ersten Halbzeit gelegt haben. Angeblich war der letzte Pass, oder laut Seite von Colomiers war der letzte Pass vorwärts. Eigentlich verstehe ich die Aufregung nicht, weil man relativ klar sieht, dass die Hände nach hinten zeigen und das ist das Einzige, was zählt. Von daher ist es eigentlich für mich ein regelkonformer Versuch. Colomiers sieht das naturgemäß anders, aber in der zweiten Halbzeit dann wirklich bei viel Wind und Starkregen noch das Nötigste getan, um das Spiel zu drehen. Insgesamt wenig, aber man kann damit zufrieden sein. Grenoble 34-10 gegen Nevers gewonnen. Kein schlechtes Ergebnis, versteht mich nicht falsch. Auch der Offensivbonus ist viel wert, gerade im Abstiegskampf. Aber stellt euch mal vor, Grenoble würden dich ständig ins eigene Bein schießen. Stellt euch das nur mal vor, würden sie dann nicht diese Ergebnisse nicht mehr bräuchten. Das wäre doch was. Midol haben getitelt, der pyromanische Feuerwehrmann. Der, ja, es werden solche Ergebnisse löschen die eigenen Feuer, die Brandherde, die sie selber gelegt haben, sie hätten viel weniger Probleme, wenn sie auch nur irgendeine Form von Konstanz hätten, aber die haben sie einfach nicht. Ja, es ist, sie sind in der Lage, solche Ergebnisse zu holen. Auf der anderen Seite, wenn sie nicht die anderen Spiele, es ist ein Hin und Her, es ist eine gute Leistung wird gefolgt von zwei schlechten, zwei schlechte Leistungen werden gefolgt von einer guten. In einer gewissen Form ist das schon wieder Konstanz, aber es ist, enttäuschend vom FCG. Da könnte so viel mehr drin sein, wenn man denn ein bisschen Konstanz hätte. Aber gut, nächste Saison ist auch noch eine Saison. Oyonnax haben 63-17 gegen Rouen gewonnen mit Offensivbonus. Ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Rouen hat den Vorteil, dass Narbonne im Abstiegskampf, und das ist das nächste Ergebnis, 25-24 gegen Bourg-en-Bresse gewonnen haben. Wenn sie das nicht getan hätten, dann wären sie jetzt wären die Normannen wieder auf dem Abstiegsplatz. Für Narbonne die üblichen Probleme, man spielt an sich ein gutes Spiel. Man möchte trotzdem hinzufügen, der dritte Heimsieg in Folge, wer hätte das gedacht, nachdem es voll der erste Heimsieg dieser Serie überhaupt der erste Heimsieg war. Der dritte Heimsieg in Serie, ist schön. Bourg-en-Bresse aber am Ende trotzdem wieder rankommen lassen und ihnen noch diesen Offensivbonus, wortwörtlich geschenkt. Damit also noch, sich damit ein bisschen schwerer gemacht. Man ist damit immer noch 7 Punkte hinter Bourg-en-Bresse und Rouen, den beiden direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Es wäre mehr drin. insgesamt, zumal, ja, ich meine, es ist nicht mehr viel, es sind noch 7 Spiele, die gespielt werden müssen. Da muss man sich jetzt keine Illusionen machen, dass es sehr schwierig wird. Aber wenn man sich nicht, diese alten Fehler, es ist ja eine Sache, die sagen wir auch schon seit letzter Saison, dass Narbonne es nicht schafft, ein ganzes Spiel zu Ende zu spielen. Und die Sachen, die dann National dann eben noch durch Kampfgeist und gute Moral irgendwo verändert werden konnten, nämlich dass die anderen Mannschaften noch punkten, das klappt in der Pro D2 nicht mehr, da sind die Mannschaften zu gut, da werden diese Fehler ausgenutzt. Und dann verschenkt man eben doch einen Punkt gegen einem überlebenswichtigen Spiel. Überlebenswichtig im Rugby-Sinne, nicht Abstiegssinne. Apropos Punkte verschenken, wann hat 23-26 gegen Carcassonne verloren? Die Kanarie aus Carcassonne damit jetzt auf dem 4. Tabellenplatz. Wer hätte das gedacht vor Beginn der Saison? Erik Marx ist für Wann in der 47. Minute gekommen, konnte aber auf das Spiel nicht mehr entscheidend drehen. Wann hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen? 3 Penalties kurz vor Ende des Spiels, die sie alle auf die Gasse gesetzt haben, anstatt das Unentschieden zu versuchen zu sichern mit einem Penalty-Kick zum 26-26. Das ist dann, die Entscheidung ist nachvollziehbar. Wann können sich's eigentlich, wenn sie in die Playoffs kommen wollen, nicht leisten, nur 2 Punkte zu Hause zu holen? Aber so ist dann eben halt doch nur einer geworden. Ist halt dann, man muss die Punkte nehmen, wenn man sie kriegen kann. Auch wenn das vielleicht zu wenig ist, aber ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber 2 Punkte sind mehr als einer. Es ist, könnt ihr ja gerne zu Hause nachrechnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich vermute es jetzt einfach mal. Wenn es geklappt hätte, hätten wir gesagt, was für ein toller Sieg. Hat aber nicht geklappt. Von daher müssen wir jetzt sagen, hättet da mal die 3 Punkte genommen. Im Nachhinein ist das natürlich sehr einfach. Wenn die Spieler auf dem Platz das Gefühl haben, sie können diesen Versuch holen, dann muss man ihnen das zutrauen. Aber es hat nun mal nicht geklappt. Also muss man sagen, hättet da mal, ne? Hätte. Ja. Für Carcassonne natürlich trotzdem, ich meine, man ist 7 Punkte vor Montauban auf dem 7. Platz, die natürlich ein Spiel weniger haben, aber trotzdem so nah an einer Qualifikation für die Playoffs war Carcassonne noch nie dran, nach 12 Jahren in der ersten Liga. Letztes Jahr, waren sie auch schon nah dran, letztes Jahr waren sie 7. zusammen mit Nevers punktgleich. Also 8. letzten Endes, aber punktgleich mit Nevers auf dem 7. Platz. 2012, glaube ich, waren sie auf dem 6. Platz. Allerdings war da ja noch das andere System, dass der Erste direkt aufsteigt und die 4 danach die Playoffs bestreiten, was ja vielleicht ein System ist, das wiederkommt. Ich fände es eigentlich gar nicht so verkehrt, aber muss man schauen. Wird sie natürlich nicht gönnen, ne? Da bin ich nicht objektiv genug, dass man dem Lokalrivalen das gönnt, das mit kleinste Budget der Liga. Natürlich hätten sie auch keine Chance, wenn sie aufsteigen würden, wäre es nahezu unmöglich für sie, die Liga zu halten. Aber das wäre schon eine mittelschwere Sensation, wenn sie das schaffen würden. Na gut, für Wann wird es damit natürlich sehr schwierig, es noch in die Playoffs zu schaffen. 8 Punkte hinter Nevers auf dem 6. Platz, prinzipiell natürlich möglich, aber wird damit doch jetzt schon sehr schwierig. Nächste Woche spielen sie gegen Béziers. Da wäre dann schon, das wird dann ein richtungsweisendes Ergebnis. Wann auf dem 10. Platz, Béziers auf dem 11. kann man dann hinterher sehen, in welche Richtung es letzten Endes geht. Aurillac hat mal wieder mit der Sirene gewonnen zu Hause. Da haben sie jetzt schon eine gewisse Gewohnheit, dass ja das dritte Mal, nicht ganz in Folge, aber das dritte oder vierte Mal in dieser Saison, dass sie zu Hause mit der Sirene gewinnen noch gegen Agen, 23-22. Agen natürlich mit Defensivbonus. Immer noch auf dem 13. Platz Agen. 5 Punkte vor Bourg-en-Bresse auf dem 15., auf dem ersten Abstiegsplatz. Also wichtiger Punkt durchaus für Aurillac. Damit auf dem 9. Platz, 7 Punkte hinter Nevers auf dem 6. Aber vielmehr als Klassenerhalt haben sie sich für die Saison wahrscheinlich sowieso nicht ausgerechnet. Wäre auch sehr spektakulär, wenn sie es in die Playoffs schaffen könnten. Ich meine, wir erinnern uns, vor 2016 war es, glaube ich, als sie gegen Bayern im Aufstiegsfinale gespielt haben und verloren haben, relativ eindeutig. Aber wer hätte das gedacht? Das hätte man ja auch nicht gedacht, dass Aurillac überhaupt so weit gekommen sind. Oder hätten kommen können, sagen wir es mal so rum. Hätte ich auch spannend gefunden in der ersten Liga. Na gut, Es ist, wie es ist. Mont-de-Marsan haben 27-23 gegen Montauban gewonnen. Überraschend knapp das erste Heimspiel für Mont-de-Marsan ohne Offensivbonus. Haben ja bis jetzt zu Hause wirklich alles dominiert. Dieses Spiel erschreckend knapp, aber letzten Endes können beide Mannschaften mit zufrieden sein. Mont-de-Marsan den Sieg geholt. Montauban sind mit einem Defensivbonus auch mehr als glücklich. Das war vor Beginn des Spiels natürlich auch in der Form nicht absehbar. Aber gut, können beide Seiten mit zufrieden sein. Kommen wir zum National. Da gab es einige überraschende Ergebnisse. Fangen wir aber erstmal mit dem wenig überraschenden Ergebnis an. Massy 35-3 gegen Aubenas gewonnen. Damit hat man 14 Punkte Vorsprung auf dem ersten Platz bei 6 Spielen, die noch zu machen sind. Massy ganz klar Favorit für den Aufstieg. Man baut für nächste Saison schon 25 Spieler des aktuellen Kaders haben für nächste Saison schon verlängert. Man wird die Mannschaft also weitestgehend zusammenhalten können. Vielleicht kommt dann auch noch die eine oder andere Verstärkung. Man hat verlauten lassen, dass man sein Budget für nächste Saison wohl wird verzehnfachen können. Das wäre spektakulär, muss man sagen. Aktuell ist man ja bei etwas über 1 Million Euro Budget. Darf man ja auch nicht vergessen, dass der Kader in der jetzigen Form ja eigentlich auch nur existiert, weil man eben kein Geld hat. Das absolute Gros des Kaders kommt aus dem eigenen Nachwuchs und hat seit einer ganz kleinen zusammengespielt. Das ist ja sicherlich auch eine der großen Stärken des Teams. Man ist einer der wichtigsten Ausbildungsvereine in Frankreich. Neben Toulouse ist man einer der besten Ausbildungsvereine. Und wenn man dann eben doch seinen ganzen Kader zusammen hochziehen kann, die Spieler kennen sich gut, das ist natürlich auch eine große Stärke. Man hat verlauten lassen, dass man sein Budget für nächste Saison auf 10 Millionen vergrößern könnte. Damit wäre man definitiv nicht ganz unten. Carcassonne aktuell auf dem 4. Platz in der Tabelle hat wohl ein Budget von 5 Millionen. Das mit kleinste der Liga. Jetzt muss man natürlich immer sagen, dass diese Zahlen relativ irreführend sein können. Ich meine, wir erinnern uns zum Beispiel Stade Français, wo es immer darum ging, das größte Budget mit 34 Millionen der Top 14, aber davon schon mal 5 Millionen an Stadionmiete und dann nochmal 2 Millionen für Trainingsgelände und das ist dann alles immer nicht viel, wo ein anderer Verein wie zum Beispiel Castres, die ein deutlich kleineres Budget haben, aber dafür so gut wie keine Stadionmiete haben und wo das Trainingsgelände auch sehr preisgünstig ist. Klar, auf dem Dorf hat man den Platz. Ne? Dorf 25.000 Einwohner oder was Castres hat, Kleinstadt. Aber weiß man immer nicht genau, was das heißt letzten Endes. Man hat natürlich dann auch in der Pro D2 noch deutlich andere Reisekosten, wobei eigentlich nicht mal so sehr, wenn ich mir die Liga so angucke, die National. Aber gut, muss man schauen, wie es läuft. Aber man ist fest entschlossen, nicht wie die letzten Male aufzusteigen und ganz klar abgeschlagen auf dem letzten Platz wieder abzusteigen. Man möchte nächste Saison doch deutlich besser mithalten. Aber es ist auch nicht mehr die gleiche Pro D2, wie sie es mal vor ein paar Jahren noch war. Wir sehen auch einen Verein wie Bourg-en-Bresse, die ich eigentlich auch deutlich weiter vorne gesehen hätte, rein vom Kader, rein vom Budget her wäre da deutlich mehr drin gewesen, die jetzt aber trotzdem tief im Abstiegskampf stecken. Muss man schauen letzten Endes, wie dann die Dynamik ist. Kommen wir zum ersten überraschenden Ergebnis des Nationalspieltags. Blagnac hat 16-15 gegen Valence-Romans gewonnen. Blagnac, ja, sehr schwächelnd in den letzten Wochen. Valence auf dem 3. Platz, in sehr guter Form eigentlich. Von daher dieser 16-15-Sieg überraschend. Die Defensive solide, wie oft bei Blagnac zu Hause. Kein Versuch für die Gäste. Aber diese Spiele sind in der Form schon öfters mal schiefgegangen. Aber für Blagnac hat dann der eine Versuch in der zweiten Hälfte gereicht, um dann diesen 16-15-Sieg rauszuholen. Auch in Blagnac sehr schwierige Witterungsbedingungen, wie am Abend vorher in Colomiers. Sehr schwierig insgesamt, aber kann man mit zufrieden sein auf Seiten von Blagnac. 4 Punkte gegen Valence, damit hatte man sicherlich nicht gerechnet. Sehr schönes Ergebnis. Menzel auf Seiten von Valence-Romans allerdings nicht im Einsatz. Wäre ja vielleicht auch anders ausgegangen, wenn er gespielt hätte, wer weiß das schon. Aber kann man mit zufrieden sein. Überraschend schon, dass Blagnac diesen Sieg holt, weil wie gesagt, man ist ja insgesamt in einer schwachen Rückrunde. In der ersten Rückrunde sehr stark, gerade sehr heimstark, aber die Rückrunde ist dann schon etwas mau gewesen. Albi hat 21-8 gegen Suresnes gewonnen, auch in der Form wenig überraschend. Auf dem zweiten Platz Albi natürlich abgeschlagen hinter Massy, aber trotzdem vor Suresnes. Suresnes durchaus keine schlechte Mannschaft und zu Hause auch mit einigen durchaus sehr guten Ergebnissen, aber auswärts dann doch etwas mau. Bourgoin hat 35-23 gegen Dax gewonnen. Das für mich auf der Seite der überraschenderen Ergebnisse. Bourgoin ja doch eher in Richtung Abstiegskampf bis jetzt gewesen. Und Dax hat durchaus mit Ambitionen und Möglichkeiten in die Playoffs zu kommen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass alles noch relativ nah zusammen ist. Zwischen Dijon auf dem 13. Platz und Bourgoin auf dem 10. Platz liegen 4 Punkte. Da ist alles eng beisammen. Sie sind definitiv nicht aus dem Abstiegskampf raus. Aber gerade deshalb eben auch ein wichtiges und sehr gutes Ergebnis. Dax auf Platz 7 mit 6 Punkten hinter Nice, dann gefühlt schon deutlich weiter von ihrem Ziel entfernt, als die Tabelle dann eben doch aussagt. Das nächste überraschende Ergebnis in Dijon. Die haben 30-27 gegen Nizza gewonnen. Trotz eines Versuchs von Kurt Haupt, dem ersten von Nizza, in der 28. Minute aus kurzer Distanz, ist er darüber gekommen über die Linie. Dijon hat durchaus eine heimstarke Mannschaft. Ich sage es immer mal wieder, eine Mannschaft, die durchaus überraschen kann. Auch auf dem vorletzten Platz. Aber wie gesagt, 2 Punkte hinter Aubenas auf dem 12. und 4 Punkte hinter Tarbes und Bourgoin auf den Plätzen davor. Wichtige Punkte, wichtige Siege. Natürlich ärgerlich für sie, dass die Konkurrenz auch gepunktet hat. Für Nizza, ja, es ist irgendwo auch ähnlich wie Grenoble letzten Endes, wenn auch natürlich auf einem deutlich höheren Niveau, aber für jedes gute Ergebnis, das sie holen, gibt es mindestens ein schlechtes. Da ist noch viel, viel Luft in jede Richtung. Soyons Angoulême hat 20-24 gegen Chambéry verloren, zu Hause auch sehr überraschend. Die zweite haben Niederlage in Folge. Für Chambéry endlich mal wieder ein Sieg, nachdem man ja doch eine sehr negative Serie hatte, mit einigen Niederlagen, auch Heimniederlagen, gegen Mannschaften, die nicht unbedingt schlechter waren als man selbst. Natürlich auch gegen Albi zum Beispiel. Letzte Woche haben sie gegen Albi verloren. Das ist dann, na gut. Aber ja, überraschend. Soyons Angoulême mit einem weiteren kleinen Ausrutscher. Überraschender Sieg von Chambéry, muss ich sagen. Hatte ich nicht mit gerechnet. Hatte, glaube ich, keiner mit gerechnet. Aber ja, wirklich sehr starkes Ergebnis. Damit nähert man sich Soyons Angoulême auf dem 4. Platz wieder direkt an. Oder wir haben ein bisschen mehr an. Man ist natürlich immer noch 9 Punkte dahinter. Chambéry auf dem 5. Platz mit 58 Punkten. Soyons Angoulême auf dem 4. Platz mit 67 Punkten. Das ist natürlich immer noch ein gewisses Maß dazwischen. Aber schon weil man in den Playoffs gegeneinander wäre das der letzte Spieltag gewesen, wäre das die Playoff-Paarung gewesen, dass Chambéry erst in Soyons Angoulême hätte rangemusst. Von daher sicherlich auch für Selbstbewusstsein wichtig zu zeigen, dass man solche Spiele dann eben auch gewinnen kann. Tarbes hat auch wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. 48-25, Maxime Oltmann ist in der zweiten Halbzeit gekommen, saß erst auf der Bank und ist dann in der 45., 50. Minute irgendwas in der Richtung eingewechselt worden, hat aber punkttechnisch erstmal nichts weiter beigetragen. Cognac Saint-Jean d'Angély dürfte damit relativ, ja, ich meine, ich möchte nicht sagen, dass sie damit schon direkt abgestiegen sind, weil wie gesagt, es sind 6 Punkte, das ist absolut möglich bei 6 Spielen, die noch zu spielen sind, aber damit ist man dann schon gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf trotz einer guten Leistung letzten Endes punktlos geblieben. Na gut, alleine eben später kann man natürlich jetzt trotzdem gesehen, dass jeder jeden schlagen kann. Diese Liga ist wirklich sehr unberechenbar, mit Ausnahme von Massy, leider. Aber da ist viel drin. Es kann viel passieren, aber ich glaube persönlich nicht mehr dran. Kommen wir zu den Frauen, beziehungsweise zur ersten Liga der Frauen. Auch kuriose Spieltagsplanung. Grenoble gegen Lens, 33:3 ist das Spiel ausgegangen. Nächste Woche dürfen die beiden schon wieder ran. Das Nachholspiel aus der Hinrunde aufgrund von Corona und Länderspielen dann jetzt direkt hintereinander ist dann, wie es ist. Das Hinspiel um den Klassenerhalt kann man schon fast sagen. Also ganz klar an die Gastgeberin aus Grenoble. Auch in der Höhe sicherlich verdient und wenig überraschend, muss ich sagen. Auch wenn Lens in der Tabelle besser dasteht, bin ich von Grenoble mehr überzeugt. Muss man schauen, was nächste Woche draus wird. War jetzt schon der vorletzte Spieltag. Einige Teams haben schon ihr letztes Spiel der Hinrunde bestritten. Montpellier zum Beispiel. Nächste Woche dann der letzte Spieltag der Hinrunde. Kann man dann sehen oder kann man dann abwarten, was bei rumkommt. Und dann geht's ja dann in die Playoffs, die Playdowns, beziehungsweise ein Team aus jedem Pool hat dann schon Ferien. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Toulouse 39:0 gegen Stade Français, im Gegensatz zu den Herren. Hier also ein relativ klarer Sieg gegen das Team aus der Hauptstadt, auch im Clásico. Auch wenn natürlich die Kräfteverhältnisse bei den Frauen nochmal deutlich anders sind als Stade Français, ja doch anders aufgestellt. Das, was ich überraschend fand, waren eigentlich zwei auf beiden Seiten war eine Aufstellung, die sehr kurios war. Laurent Suisse hat für Toulouse auf der 15 gespielt, was jetzt natürlich, was sie immer schon mal wieder gemacht hat, aber da war Pauline Bourdon fit auf der 9. Und dass man eine der besten Neunerinnen der Welt ohne Zwang nicht auf ihrer besten Position spielen lässt, fand ich überraschend. Und bei Stade Français, Lenaï Courson, zweite Reihe Stürmerin eigentlich, die man stattdessen auf der 13 hat spielen lassen. Natürlich ist sie auch 7er Nationalspielerin und immer mal wieder mit der 7er Nationalmannschaft oder mit dem 7er Nationalteam der Frauen unterwegs gewesen. Ich bin mir sicher, sie kann's, aber es ist doch eine kuriose Entscheidung oder zumindest kann ich mir kaum vorstellen. Ich meine, einer der vielfältigsten Spieler bei den Herren, Thomas Combezou, der hat ja für Kassra auch dieses Wochenende schon viel gemacht, ist als dritte Reihe Stürmer eingewechselt worden und hat dann die letzten 10 Minuten auf der 9 gespielt, nach der gelben Karte gegen Santiago Arata. Es geht schon, aber überraschend ist es natürlich trotzdem. Also ich wüsste so spontan Wookie vielleicht von Bordeaux, aber fällt mir so spontan ein anderer zweite Reihe Stürmer ein, der auf der 13 spielen könnte? Ich glaube eigentlich nicht. Naja. Hat ja offensichtlich auch nur so mittel funktioniert. Stade Rennais haben 25:5 gegen Bobigny gewonnen. Wichtige Punkte im Abstiegskampf für Rennes. Bobigny, ja, gut positioniert, die können eigentlich nicht meckern. Sicherlich auch nicht das Ergebnis, das sie sich erhofft hatten, aber insgesamt. Auswärtsspiele sind bei den Frauen oftmals noch schwieriger als bei den Herren, da ja noch andere Reisebedingungen sind. Aus der Hauptstadt ist es zwar jetzt nicht so weit bis nach Rennes, aber kann man trotzdem so akzeptieren. Lyon haben gegen Bordeaux verloren im Pool B 3:26. Das erste Spiel für die Frauen von Lyon im Matmut de Gerland in dem alten Fußballstadion, das ja mittlerweile vom Lou benutzt wird, beziehungsweise sie werden ja dafür bezahlt, in diesem Stadion zu spielen. Die Frauen das erste Mal in diesem Stadion vor eigentlich einer recht soliden Kulisse. 2.500 waren wohl da, das ist schon anständig. 2.500 in so einem großen Stadion ist natürlich nochmal deutlich weniger als 2.500 in einem anderen Stadion, aber trotzdem insgesamt natürlich eine sehr starke Zuschauerzahl für ein Team, das insgesamt doch nur Mittelmaß der Liga ist, gegen quasi die Emporkömmlinge aus Bordeaux. Tabellenführerin aktuell, haben wir erst diese Saison ein einziges Spiel verloren, nämlich das Auswärtsspiel Montpellier, und da kann man schon mal verlieren, das ist okay, daher ja, anständig. Bordeaux mit dem Ergebnis auch komplett zufrieden, 26:3, Top-Besetzung angetreten, auch Ronald Lloyd ist ja jetzt wieder da, das ist dann schon ein akzeptables Ergebnis. Und kommen wir noch zum letzten Spiel, Montpellier. Die Besagten haben 27:21 gegen Lille gewonnen. Überraschend knapp, wenn man hart sein möchte, wenn man etwas gemein sein möchte. Aber natürlich trotzdem ein Ergebnis, mit dem beide Seiten leben können. Lille mit einer sehr mauen Saison. Aber ja, das ist okay. nächste Woche dann, wie gesagt, nächste oder übernächste Woche der letzte Spieltag. Und dann reden wir da auch weiter, wie es mit den Playoffs weitergeht und den Playdowns. Das ist ja dann jetzt auch dieses neue System, kommen wir dann auch zu. Aber bis dahin, eine schöne Woche, einen schönen Tag. Genießt eure Zeit. Bis dahin, ciao.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.